Wunderbar. Schast. Oh, in Berlin scheint die Sonne. Wunderbar. Wie nett. Das ist so herrlich.
Das ist anders als in Hamburg, würde ich mal sagen.
Ja, da war es ja gestern soweit. Da war der Sonnenschein für den Monat, war gestern.
Lass uns einmal für Luki klatschen.
Komm, dann klatschen wir direkt auf die stumme Null.
Wer zählt?
Ich zähle.
Okay.
Also wir klatschen in 3, 2, 1.
Lukas, was war das für?
War das so ein Lucien Favre-Klatschen oder was so? Also ja. Muss man unseren Hörern vielleicht direkt sagen, wir klatschen am Anfang einmal, damit wir synchron sind, damit die im Tonstudio wissen, wann wir anfangen zu reden. Und Lukas hat gleich eher so Lucien Favre-mäßig geklatscht. Es war vielleicht ein letzter Applaus, muss man sagen.
Vor der Demission.
Ein letzter Gruß.
Ja.
Ja, schön. In Berlin scheint die Sonne. Es ist in Hamburg eher nicht. Aber ich glaube, so ist das ja immer. Guten Morgen. Wir müssen auch den Hörern sagen, Ist das eine Premiere? Es ist was ganz, ganz Neues. Wir sitzen hier. Es ist kurz nach 10 am Sonntag. Also wir zeichnen noch vor dem Doppelpass auf. Der nationale Frühschoppen mit MML heute, ne?
Ja, das ist richtig. Pass auf. Aber das ist ja so, wir haben das jetzt eher, also der Grund, warum wir das jetzt am Sonntagmorgen machen, das hat natürlich eher persönliche Gründe. Wir sind alle irgendwie unterschiedlich verhindert, können dann am Montag nicht, können am Dienstag nicht. Aber das ist natürlich nach außen hin in der Verkaufe blöd. Deswegen nennen wir es einfach den MML-Brennpunkt. Weil wenn es Brennpunkt heißt, dann klingt es so, als hätten wir es für die Fans gemacht, weil es wichtig ist.
Aber machen wir nicht alles für die Fans?
Ja, sicher machen wir das. Das ist doch klar. Das ist klar. So. Ja. Nee, aber also tatsächlich ist das ja nicht schlecht. Also mit dem sehr frischen Gefühl der jüngst abgeschlossenen Bundesliga, wobei heute wird ja. Wer spielt denn heute überhaupt noch? Spielt überhaupt noch heute wer? Ja, doch.
Ja, also meine Hertha würde.
Stimmt, spielen? Die sind ja auch noch da. Ja.
Nein, es ist vollkommen okay. Der gerade interessantere Berliner Verein hat ja am Freitag gezeigt, dass es nicht allein an Lucien Favre liegt.
Allerdings richtig.
Oder gelegen hat.
Ja. Oh wow.
So,
ja.
Aber ich habe noch übrigens was, bevor wir nachher dann irgendwann über Edin Terzic sprechen, noch einen Nachklapp zu unserem literarischen Terzett. Ich habe mir überlegt, wie wäre das denn, Micky, du auch als Literaturfreund, wenn man fürs literarische Quartett das neu erfindet, um auch die Mover und Shaker, die jungen Leute ranholt, die Cineasten, und man nennt es einfach Vom Gras till Dorn.
Oh.
Ja, das lasse ich uns, das patentiere ich uns.
Welcher unserer Mitbewerber, sagt man ja, hatte denn nochmal diesen wunderbaren Folgentitel Hart aber Terzic? Das hat mir auch sehr gut gefallen. Was, Rasenfunk? Ich weiß gar nicht, ich schreibe das jetzt wahrscheinlich den Falschen zu, aber ich sah das nur so beim Durchflippen durch meinen Feed, und dann sah ich plötzlich Hart aber Terzic und dachte so, ach, Respekt. Respekt, mein Lieber. Oder war es Nachholspiel? Ich weiß es nicht mehr genau. Naja, jetzt haben wir sie alle gegrüßt. Ist doch auch in Ordnung. Schöner Beleg für mein aktuelles Bundesliga-Gefühl. Also gestern, das war 16.40 Uhr, ich war gerade eine Runde joggen. Hier in Hamburg war der Tag so sonnig wie am Sonntag dann in Berlin. Und es war wunderbar, wunderbar. Und ich beschloss die Runde dann ab und lief noch so ein paar Meter locker aus. Und dann um 16.40 Uhr fiel mir das erste Mal ein, ach jo, ist ja Bundesliga. Also ich hab auch vorher, auch um 14.20 Uhr, auch um 13.08 Uhr und auch nicht um 11.27 Uhr jemals daran gedacht, dass um 15.30 Uhr ja die Bundesliga angepfiffen wird. Und auch das ist natürlich ein bisschen ein Beleg für mein aktuelles Gefühl.
Mein Lieber.
Ich glaube aber, das lag auch daran, also viele unserer Hörer wissen ja nach bald 4 Jahren, wir sind in erster Linie ein BVB-Podcast, dann sind wir ein Bayern-Podcast und dann sind wir noch so ein bisschen so eine Mischung aus, so eine Melange, die ungute Melange aus St. Pauli und Hertha BSC. Und Dortmund hatte schon gespielt, davon hatte man sich dann Samstagvormittag gerade erst erholt. Die Bayern spielten gestern Abend erst und Hertha heute. Das heißt, dazwischen, ich musste auch erst mal schauen, wer spielt denn da?
Ja.
Und dann habe ich gedacht, ach komm, dann kannst du auch nicht joggen gehen.
Genau, ja. Ich will auch offen zugeben, dass ich gestern Abend, ich habe das Spiel zwar nicht live verfolgt, habe aber dann doch mir sowohl die Zusammenfassung angesehen, als auch zwischenzeitlich den Spielstand immer wieder nachgeschaut. Und als dann es 1-0 für Leverkusen stand, aber viel mehr noch, als es plötzlich 2-1 für Bayern stand, da war dann auch meine emotionale Koppelung mit der Bundesliga wieder da, als ich mich mehrfach den Namen Tah habe fluchen hören.
Er ist wieder Tah.
Ich wollte, er ist wieder Tah, ist genau der, der mir nicht eingefallen ist. Wobei ich sagen muss, ich hatte zwischenzeitlich auch darüber nachgedacht, irgendwie noch bei Twitter etwas über Tah zu schreiben, aber dann dachte ich mir, nee, das ist auch scheiße, jemanden dann so öffentlich in Achtung zu stellen. Das ist ja genau das, was wir eigentlich nicht wollen.
Das hättest du nur gemacht, wenn er zu fett wäre.
Das ist richtig. Ja, aber am Fettsein kann man ja noch was ändern als Fußballprofi. Alles, ob aber die Leistung von Jonathan Tah sich künftig verbessern werden, wenn man ihn dann so als singulären Versager im Internet nochmal zusätzlich ausstellt zu dem, was offensichtlich gewesen ist, weiß ich nicht, ob das so sinnstiftend ist.
Wenn ihr euch möchte dazu ja. noch, bevor Mike sitzt schon in den Startlöchern, aber ich möchte noch ein wunderbares Zitat von unserem Hörer und Fan, glaube ich auch, oder zumindest jemand, der uns schon lange folgt, Tony Clifton, auch einer meiner Lieblingsnamen auf Twitter, ja. Tony Clifton.
Ja.
Viele, die sich mit Andy Kaufman auskennen, wissen, wer gemeint ist. Tony Clifton sagt, meinetwegen, aber Tah raus. Ausrufezeichen 11, der gehört in die Nationalelf und nicht in eine Mannschaft, die potenziell einen Titel holen könnte.
So, wenn ihr euch jetzt die ganze Zeit überlegt habt, warum bin ich eigentlich so schweigsam, liegt das daran, dass ich schon seit ungefähr 4 Minuten eine 1A-Überleitung von der Parodie von Thomas Gottschalk, kannst du sie bitte noch mal ganz kurz anparodieren?
Das ist auch wirklich, wie ich immer zucker, ne? Es ist nicht Goethe, es ist nicht Schiller, so, aber...
Während damals bei Wetten, dass die Stars noch mit Privatjets ein- und ausgeflogen worden sind, hat man das jetzt quasi demokratisiert. Denn wenn sich jeder als Star fühlen möchte, muss er einfach nur die App von FreeNow runterladen und bekommt, dann das... Ich möchte mal sagen, ihm zustehende Fahrzeug, um einfach von A nach B chauffiert zu werden. Und zwar teilweise natürlich chauffiert werden, indem man entweder ein Taxi bekommt oder beispielsweise auch ein Ride. Das ist sowas Ähnliches wie Uber. Aber man kann auch selber fahren, denn mittlerweile gibt es Scooter, es gibt Carsharing, es gibt E-Bikes, es gibt E-Mopeds und alles das in einer App, die man sehen kann unter free-now.com/de. Darüber hinaus, ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen, das Geilste ist natürlich, dass man seine Quittung sofort ins E-Mail-Account bekommt und nicht mit 1000 Zetteln dann irgendwie zum Steuerberater rennen muss, sofern man natürlich irgendwie Taxifahrten absetzen kann. Also alles ein bisschen ordentlicher und ein bisschen schöner. Deswegen heißt MyTaxi jetzt FreeNow, weil es eben die ganze Vielfalt der Mobilität in einer Stadt und zwar in einer App zusammenfasst. free-now.com/de.
Es gibt offen gestanden fast keine Taxifahrt, die ich ohne die mache. Ich mache das eigentlich nur noch, weil du halt eben auch über das Interface immer sehen kannst, wo dein Taxifahrer sich auch gerade aufhält und wie lange er noch braucht, um zu dir zu gelangen. Also ob er nochmal so eine extra Runde irgendwo dreht oder so. Das ist alles sehr praktisch und du brauchst halt eben kein Bargeld. Und das ist schon ganz gut, weil man kennt ja die endlosen Diskussionen mit Taxifahrern, wenn man dann irgendwann sagt, so, ich würde gerne mit Kreditkarte zahlen und die gucken einen an, als hätte man gesagt, ich hätte gerne ihre minderjährige Tochter geheiratet. Also von daher ist das schon alles ganz vorteilhaft.
Du hast auch immer Glück mit den Taxifahrern.
Das ist richtig, ja.
Oder er fährt in Berlin.
Ja.
Ich sag nochmal, das schönste Zitat der Woche ist ja trotzdem gewesen. Ich habe keine Maske, aber Sie müssen Ihre auch nicht aufziehen.
Ja, das fand ich auch super. Das hat mir gut gefallen.
So, wollen wir denn mal anfangen?
Das war übrigens keiner, der zum FreeNow-Service gehört hat. Nur um das
ja, natürlich nicht. Damit wollte ich das ja unterstreichen, dass diffamierende Werbung ist jetzt ja erlaubt. Die Konkurrenz fährt ja ohne Maske.
Sehr gut.
Das ist übrigens schön, ne, dass ich jetzt mal versucht habe, sowohl kreativ als auch in kürzester Zeit unseren Werbepartner zu präsentieren. Und wenn ich es dann nicht mache, dann labert ihr einfach noch 3 Minuten weiter darum.
Ja, ist doch klasse.
Absolut.
Ist doch klasse.
Absolut. Ja. Klasse. Ja. So, wollen wir anfangen?
Oh ja.
Musik bitte. Dann begrüße ich mal an diesem schönen, grauen und sonnigen, je nachdem, wie die Perspektive ist, Sonntagmorgen zu Fußball MML, dem Fußball-Podcast eures Vertrauens. Ich begrüße Micky Beisenherz.
Ich komme hier ins Studio geflogen wie die Spucke von Markus Thüram. Ich grüße euch ganz herzlich.
Pfui. Und hier ist er, der Boomer Simpson von Fußball MML. Hier ist Mike Nöcker.
Mir ist es aber nur versehentlich rausgerutscht.
Sag mal ganz, ganz kurz, bevor wir uns richtig hinterher ärgern. Du kommst bei mir extrem leise an und immer mal lauter, dann wieder ganz leise. Kommst du auf deiner Spur gut an?
Selbstverständlich.
Okay, sehr gut, weil ich höre dich mal, also wie geht's dir, Micky? Nur, dass wir es einmal klar haben, dass wir uns nicht hinterher
ärgern. Mike kommt sowohl technisch als auch privat bei mir hervorragend an.
So. Gut, das ist es natürlich. Das sind doch hier wieder diese Weddinger Glasfaserkabel. Ja, das muss man an dieser Stelle
sagen.
Berlin ist schuld.
Der Mann mit den Schwankungen im Kopf. Wir wollen ihn natürlich auch kurz noch vorstellen. Hier ist Lukas Vogelsang.
Ja, vielen Dank. Ach Mann. Aber ist das nicht irre in Gladbach? Erst Marco Rose, jetzt auch noch Marcus Rotze.
Und den hast du dir aufgeschrieben. Den hat er abgelesen. Ich hab's gesehen, den hat er abgelesen.
Den hat er auch noch ablesen müssen. Da kannst du mal sehen, so weit ist schon gekommen.
Das ist der einzige, den ich nicht aufgeschrieben habe. Aber Boomer Simpson stand hier und eine sehr lustige Zeichnung von dir, die sie sonst nur Micky Beisenherz anfertigt. Aber ich hab dir die Kniescheiben ins Gesicht gemalt. Sehr
schön. Jetzt macht er sich schon skizzenvoll. So hat es der Bildzeichner gesehen. Es ist schon interessant, dass Markus Thüram sich offiziell entschuldigt hat. Ich glaube, es war via Twitter oder Instagram oder was weiß ich. Und entschuldigte sich, dass das Verhalten nicht zu ihm passen würde. Was ich ihm erstmal grundsätzlich glaube, gemacht hat, dass er trotzdem sagt, es sei unbeabsichtigt gewesen. Da muss ich dann sagen, wie kann man jemanden aus ungefähr 20 Zentimetern Entfernung unbeabsichtigt absichtlich anrotzen. Das ist, klar, Blackout ist, glaube ich, die beste Erklärung für das, was da passiert ist. Markus Thüram wurde gefoult von Posch, heißt er, ne? Posch, nicht zu verwechseln mit dem Staatsanwalt von RTL, der ermittelt. Und dann hat er ihn halt angerotzt, so aus nächster Nähe. Posch hat ihm wohl er hat ihm irgendwas gesagt. Und das muss Thüram dann zusätzlich so fassungslos gemacht haben, dass seine einzige Ausdrucksmöglichkeit verbaler Natur gewesen ist, ihn dafür mittels Spucke zu sanktionieren. Da muss ich natürlich auch sagen, also du weißt, wie ich um die Corona-Situation, wie ich da fühle, war das schon auch vielleicht auch schon eine Art Mordversuch? Ich sag's, wie es ist, ne? Freunde, so.
Ja, möglicherweise.
Ja.
Was ich fast noch härter finde, ist ja das Interview, was Christoph Kramer danach gegeben hat und wo er gesagt hat, dass es eine Unsitte ist, die sich bei Fußballern eingespielt hat.
Also das Anrotzen?
Ja.
Er meinte ja schon, nach dem vergangenen Spiel, glaube ich, gegen Frankfurt war das, wurde Christoph Kramer ja unterstellt, er habe seinen Gegenspieler angespuckt. Da war das so eher in, ihr erinnert euch vor ein paar Wochen, Ozan Kabak, der ja auch während einer Aktion, ich glaube, während einer Grätsche, während eines Zweikampfs auf den Boden gespuckt hat. Das war ein Riesenskandal, kann man sich schon wieder nicht erinnern, weil wir in der Zwischenzeit ein paar andere hatten, andere Säue, die durchs Dorf getrieben worden sind. Aber Kabak hatte auch gerotzt und auch da war es nicht so ganz eindeutig. Und bei Kramer war es wohl auch so, es ist dieses typische ekelhafte auf dem Boden rotzen, weswegen zum Beispiel im Wedding, wenn du hier auf Kunstrasen spielst, es immer ist, als wäre Fritz-Walter-Wetter. Ja. Aber
es ist eine Unart.
Die Wasserschlacht von Frankfurt.
Es ist alles wie kennt ihr euch noch erinnern? Commerzbank Arena beim Confed Cup 2005. So ist es im Wedding auf dem Kunstrasen. Aber es ist auf jeden Fall so, dass er ja sagte, es ist eine Unart und wir sollten uns das generell mal abgewöhnen. Und das war ja dieses auf den Boden aulen, oder auch so ein Charlottenburger, wie man früher gesagt hat. Aber hier geht's ja wirklich darum, und das ist nochmal eine Nummer härter gewesen als die Ozan Kabak-Sache, wirklich jemandem aus kürzester Distanz ins Gesicht zu rotzen, und der hatte nicht mal Locken.
Nee, aber das ist, also die Situation war ja nun jetzt auch wirklich absolut eindeutig und einfach scheiße. So, was hatte Peter Ahrens geschrieben bei Twitter? Wenn Thüram wieder spielen kann, ist Deutschland durchgeimpft. Oh, sehr schön. aber sehr, sehr gut gefallen.
Ist eine Aktion, da ist insbesondere seinem Trainer die Spucke weggeblieben.
Das ist richtig. Also insgesamt war natürlich auch viel Frust dabei. Gladbach hat sie lang vorne und dann ist man natürlich enttäuscht. Da ist die Sicherung durchgebrannt. Ja, sicherlich. Muss man verstehen. Das ist schon auch sicherlich eine Situation, die sich auch dadurch ergeben hat, dass es für Gladbach auch scheiße gelaufen ist. Das frustet natürlich, also du hast schon so ein Frustfundament fürs Kollektiv, auf das dann singulär dann noch diese Foul-Situation kommt und dann macht's plötzlich Bing und dann hast du den Speichelfluss nicht mehr im Griff. Das soll auch keine Entschuldigung sein, lediglich eine Erklärung. Und mein Bruder, der ja bekanntermaßen Gladbach-Fan ist, war nun auch nicht besonders glücklich mit dem Ausgang des Spiels. Ist ja auch scheiße, läuft doch für Gladbach auch gerade nicht gut.
Ich wollte gerade sagen, also vor zwei Wochen, vor dem Gruppenendspiel gegen Real Madrid, haben wir sie in den höchsten Tönen gelobt. Und jetzt kann man wirklich sagen, wenn du es möchtest, also wenn du den Gladbachern wirklich ans Bein pissen willst, kannst du sagen, das Narrativ hat sich komplett geändert. Also das kannst du jetzt komplett anders lesen und kannst sagen, die fahren nach Madrid, gehen sang- und klanglos 0-2 unter, eigentlich überhaupt nicht Champions League reif, kommen nur weiter aufgrund der Schützenhilfe zwischen Inter Mailand und Schachtar Donetsk. Was eine Duseltruppe. Mhm. Dann kommen sie zurück in die Bundesliga, holen aus 3 Spielen 2 Punkte, also 1-1 gegen Hertha, 3-3 gegen Frankfurt und jetzt die verdiente Niederlage dann gegen Hoffenheim am Ende. Und dann rotzen sie auch noch den Gegenspieler an. Was ist das für ein Drecksclub? Und von dem Scheißverein will Dortmund sich den Trainer holen?
Ja, so kann man das natürlich auch sagen.
So schnell geht das.
Ja, also ich muss ja ehrlicherweise zugeben, ich bin ja, wie gesagt, nicht nur Borussia Dortmund, sondern halt eben auch Fußballfan. Und wenn die aktuelle Situation von Borussia Mönchengladbach dazu beiträgt, dass Borussia Dortmund Abstand von der Idee nimmt, Marco Rose als Trainer zu verpflichten, weil sie irgendwie plötzlich Zweifel bekommen, dann soll es mir ehrlicherweise recht sein. Die andere Geschichte, ja, also Gladbach befindet sich halt in einer Situation, die sehr typisch ist für Vereine, die plötzlich, meine Frau geht da gerade mit einem Tablett und einem riesigen Topf vorbei, sie geht aber Richtung Schlafzimmer, ich weiß nicht, was sie vorhat, aber ist eine fremde Kultur, da weiß man die. Und sie sind in einer Situation, in der man, was vielen Vereinen schon so ging, also als der FC Schalke, die Älteren werden sich erinnern, die waren mal in der Bundesliga, als die 1997 Champions League-Sieger wurden, um Gottes Willen UEFA Cup-Sieger, da haben sie in der Bundesliga, ich glaube, entweder waren sie 12. oder Platz 14. So, und das geht ja vielen Vereinen so. Wenn du halt unter der Woche halt Real Madrid hast, Inter Mailand oder von mir aus Schachtar Donetsk, sei es drum, da kann das schnell passieren, dass du so ein bisschen die Spannkraft für die Bundesliga verlierst. Wenn dann nicht gerade noch die Bayern kommen oder Dortmund, Klammer auf, auch mal ein Spitzenklub, Klammer zu, dann geht ja so ein bisschen die Konzentration flöten. Also das, was jetzt passiert, ist nicht unnormal. Ärgerlich, aber nicht unnormal.
Also man sieht natürlich auch ein bisschen, dass die Liga dann doch echt am Stock geht, ne? Also du siehst es ja, der Unterschied ist dann halt, Bayern München geht auch am Stock, die kriechen quasi durch die Bayer-Arena. Aber mit Willen, ja. mit Willen und Kimmich und seiner Einwechslung gewinnen sie dann halt doch 2-1. Also das ist dann einfach mal, muss man neidlos anerkennen, auch wenn ich genervt war, weil sie schon wieder gewonnen haben und so weiter. Bayern-Fans mögen mir das verzeihen, aber irgendwie nach gefühlten 63 Titeln hintereinander wünscht man sich dann doch irgendwo, und sei es Leverkusen, irgendjemand anderes, der mal die Schale in die Höhe halten kann.
Ja. Wäre Leverkusen-Titel eigentlich die Pille danach?
Ja. Wie gesagt, sie gewinnen dann halt doch. Sie haben dann eben doch den Willen, sich nochmal aufzuraffen.
Und die individuelle Klasse natürlich auch, ne? Also.
Und in der 93. Bis auf Sané, ne? Ja, kleiner Scherz, Entschuldigung.
Rinnende Kartoffeln, raus aus der Kartoffeln.
Entschuldige
der Tag,
ich entschuldige
der
mich für diesen Scherz.
Arbeitsnachweis von Sané.
Ja. Sorry, Entschuldigung.
Aber Bayern setzt jetzt vermehrt auch auf Talente.
Ja.
Das ist einfach so. Aber Mike, um das mal zu untermauern, was du da sagst. 7 Spiele, in denen sie mit 0-1 hinten lagen in dieser Saison. Ich weiß gar nicht, ob hintereinander, aber also entweder hintereinander oder in den letzten Wochen. Auf jeden Fall 7 Spiele, wo die Bayern das 0-1 kassieren und am Ende nicht verlieren. Entweder unentschieden oder noch gewonnen. Sie haben und vor allen Dingen haben sie jetzt innerhalb dieser englischen Woche die bisher unbesiegten Werksclubs geschlagen. Wolfsburg, wo man dachte, oh, wo geht's hin? Ah, Bayern gewinnt. Ja. Leverkusen, wo geht's hin? Bayern gewinnt in der 93. Minute. Und natürlich kann man sagen, it's the return of the Dusel. Aber unter Flick gehört es eben auch dazu, dass er Sané runternimmt nach 40 Minuten. Er kommt für Coman, dann wird er runtergenommen und Musiala kommt, weil er besser passt, weil Flick gesagt hat, ich wollte das Ding nicht mit Unentschieden enden lassen. Ich wollte hier nicht mit nur einem Punkt rausgehen. Ich wollte in Leverkusen gewinnen. Und das ist der große Unterschied. Und dann kannst du es auch erzwingen. Und ich habe einen schönen, das noch abschließend dazu, ich habe einen schönen Kommentar von Klaus Hölzenbein in der Süddeutschen gelesen, der gesagt hat, solange hinten der Welttorhüter steht und vorne der Weltfußballer des Jahres, werden die Bayern trotz aller Strapazen auch den Titel wiederholen. Und jetzt kommt noch einer dazu, solange der Kimmich dann auch wieder fit ist, weil das ist die Achse. Neuer, Kimmich, Lewandowski. Und die drei sind so exzeptionell gut im Moment, wenn die performen, können die Bayern eigentlich nicht Meister werden.
Das ist ja nun auch, deswegen meinte ich gerade auch individuelle Klasse, genau wegen der Namen, die du aufgelesen hast, aber halt eben auch vor allem wegen Kimmich. Ich meine, Kimmich ist dann ja auch derjenige, der eingewechselt wird und dann halt eben auch den entscheidenden Ball holt. So, das hat ja nicht nur damit zu tun, dass Tah vom 2-1 einen schlimmen Ball gespielt hat, wenn man überhaupt von gespielt reden kann, sondern halt eben auch Kimmich da was geholt hat. So, und das sieht man es dann halt, ne?
Gefühlt war es ja so, dass die Bayern im Mittelfeld erst dann angefangen haben, Zweikämpfe zu gewinnen, nachdem Kimmich auf dem Platz war.
Ja, genau.
Ja, aber das den brauchst du auch. Das ist ja, er ist ja in seinen besten Momenten eine Mischung aus Van Bommel und Schweinsteiger.
Ja.
Also dieser immer viel beschworene und eigentlich auch abgewohnte Begriff des Aggressive Leaders passt ja einfach. Und dann aber auch noch diese Intelligenz zu besitzen. Das ist ja bei ihm, was man in den letzten Monaten gesehen hat, insbesondere vor der Verletzung, dieses erst den Ball erobern, in bester Jens-Jeremies-Manier, aber dann auch was damit anzufangen wissen. Also dann den entscheidenden Pass zu spielen. Und natürlich muss man aber am Ende sagen, wenn Tapsoba nicht so unglücklich abfälscht, geht der Ball auch nicht rein. Also dann kommt natürlich, dann ist es das klassische Glück des Tüchtigen oder eben auch das Glück des vom Glück geküssten. Ja, es ist ja so, der schwebte ja auf Wolke 7. Also eigentlich war es klar, du hättest vorher, also alle außer uns hätten vorher wetten können, wenn der endlich Weltfußballer wird, der Lewandowski, dann macht er auch die beiden Tore. Oder er schießt den Siegtreffer. Also irgendwie, weißt du, es ist ja so die perfekte Woche. Also es ist ja, Lewandowski ist ja das Glückskind im Moment. Das kommt ja auch noch dazu. Ja,
seit Monaten mehr oder weniger, ne? Wenn man gesehen hat, irgendwie, wie glücklich er mit dem Champions League Pokal ins Bett gegangen ist, nachdem sie in Lissabon den Titel geholt haben. Jetzt eben noch Weltfußballer geworden. Also das ist ja, das muss man ja auch mal sagen, ne? Für das Lewandowski auch sehr, sehr, sehr lange gearbeitet hat. Länger als vergleichsweise Spieler, das in seinem Alter irgendwie diese Titel schon geholt haben.
Das wollte ich gerade sagen, weil wir jetzt den Begriff Glück so häufig benutzt haben, dass da so ein bisschen hin rüber gefallen ist, dass das ja jetzt eben auch nicht wirklich so zugefallen ist, sondern wirklich eine beeindruckend kontinuierliche Leistung mit einem, genau das, was du gerade sagst, für sein Alter enormen überraschenden Steigerungspotenzial verbunden ist. Denn wir erinnern uns, also das gefühlte Highlight seiner Karriere hatte er bereits, wann war es, 2013, als Real Madrid noch im Trikot von Borussia Dortmund 4-0 abgeschossen wurde. Und da dachte man, der hätte vor allen Dingen dachte man, er hätte auf internationalem Parkett zu dem Zeitpunkt bereits sein Pulver komplett verschossen. Und jetzt
eben. Das war wie Axel Witze damals. Er hat den Zenit schon erreicht.
Ja. Und im Frühherbst der Karriere, zieht das alles nochmal so richtig an. Und ich meine, die Zahlen sprechen eh für sich. Aber zur Weltfußballerwahl noch kurz angemerkt, wir haben ja alle so ein bisschen den Stimmzettel gesehen, der Bewerber Ronaldo, Lewandowski, Messi, und da ist aufgefallen, Lukas, was?
Nee,
sag du's, bitte. Du hast es gerade vorliegen, also mach ruhig.
Danke, Micky. Es ist ja dieses, was Mike und wir und alle ja schon seit Monaten und Jahren eigentlich sagen, auch wenn wir nicht wirklich, also wir können uns ja mal nicht so ganz dazu durchringen, sind wir nun Cristiano Ronaldo-Fans oder nicht, oder müssen wir das überhaupt? Aber es fiel dann doch auf, dass von den drei Finalisten einzig und allein Ronaldo selbst für die beiden anderen gestimmt hat. Also nochmal, Lewandowski wählte, bei seine Top 3 waren Thiago, Neymar und De Bruyne. Also alle jene, von denen er eigentlich wusste, dass die in der Endabrechnung ihm ja nicht mehr nicht gefährlich werden könnten. So, Messi wählte Neymar, Mbappé und Lewandowski, zumindest einen davon. Ronaldo aber hat Lewandowski an 1 gewählt, Messi an 2 und dann erst Mbappé. Also sozusagen zu sagen, ey, ich gebe denen die Stimmen, ich bin ja Ronaldo. Und das ist natürlich auch Ausdruck seines Selbstbewusstseins, aber es zeigt eben auch diese klassische Sportmanship, die er hat. Also das ist das ist Ronaldo. Also das finde ich dann immer wieder bemerkenswert, dass er dann den Wettkampf auch so annimmt, wie er sein muss und nicht nur irgendwie durchs Hintertürchen kommt.
Ich habe auch mit Ronaldo wirklich schon vor Jahren absolut meinen Frieden gemacht und abgesehen von der unbestrittenen individuellen Klasse, die er ja ein ums andere Mal immer noch auch in Italien beweist, mag ich an ihm seine Emotionalität. Also spätestens als er quasi bei der Europameisterschaft den Coach gegeben hat an der Seitenlinie, musste man ihn ja irgendwie auch ein bisschen ins Herz schließen. Und das doch verstärkt Menschliche, was bei ihm durchschlägt, das kann mich dann auch für ihn einnehmen, muss ich sagen. Und von daher fand ich das, was dann bei der Weltfußballerwahl da bei der Stimmabgabe geschehen ist, gar nicht mehr so überraschend, aber doch sehr, sehr erfreulich.
Das kann ich nur unterstreichen. Schließe mich meinen Vorrednern an.
Sie hörten Mike Nöcker, unterstreicht Aussagen der anderen mit Mike Nöcker.
Man muss Mike Nöcker sich aber auch, also da breche ich jetzt mal eine
Lanze. Als glücklichen Menschen vorstellen.
Nein, man muss ihn sich so ein bisschen vorstellen. Also Sonntag um 10 ist auch nicht seine Zeit. Also ihr müsst ihn euch so vorstellen wie den deutschen Michel. Er hat nur den Schlafrock an und die lange Schlafmütze und gerade erst gefühlt die Laterne gelöscht. Also er ist, Mike, das so 10.30 Uhr ist nicht deine Zeit, oder?
Das stimmt überhaupt
Nein,
nicht.
In diesem Fall, also entschuldige, ich habe Kinder. Also ich bin Schlimmeres gewohnt, was die Zeiten des Ausstehens angeht.
Also da muss ich jetzt muss ich mal eine Lanze brechen für Mike Nöcker. Das ist eine Unverschämtheit. Bei Mike Nöcker war es so, Mike Nöcker hat heute nach dem Kirchgang um 9, um 10 Uhr ist er dann bei sich durch die Straße gegangen mit seiner Canon XOS 500 und hat Falschparker fotografiert, die Kennzeichen, und ist gerade noch rechtzeitig hier ins Aufnahmestudio gekommen. Das lasse ich auf Mike nicht sitzen, lasse ich das nicht.
Von der Kirche zum Falschparken, neue Serie auf Sat 1, der Ordnungsabt.
Aber Mike, bitte.
In diesem Fall habe ich euch aber einfach nur tatsächlich sehr wohlwollend zugehört, weil es ja wirklich schon etwas gewesen ist, was ich eigentlich irgendwie in den letzten 3 Jahren in einem Podcast immer mal wieder gesagt habe, dass im Unterschied zu Messi Ronaldo möglicherweise der größere Sportsmann ist, was Fairness und Persönlichkeit und Empathie und Ähnliches angeht. Und das ist ja so, dass du da immer ein bisschen auch belächelt wirst, weil es ja auch so ein Kampf der Kulturen ist zwischen Ronaldo und Messi. Und eigentlich darf man nicht Ronaldo-Fan sein, weil er halt eben dieses Gockelhafte dann hat und dieses Aufplustern und diese albernen Rituale vor den Freistößen und so weiter und so fort. Während ja Messi irgendwie so mehr wie der Künstler darüber kommt und der ist so ruhig und bla. Und insofern habe ich das, jetzt hat man es mal schwarz auf weiß tatsächlich, dass er eben ein Sportsmann ist. Und insofern habe ich euch einfach nur quasi wohlwollend zugehört und hab's euch mal sagen lassen.
Ja. Wir konnten es ja auch nur so sagen, weil wir es ja vorher mit dir auch schon besprochen hatten. Also die Hörer wissen ja auch oft nicht, wie viel da Backstage passiert in der Vorbereitung. Das muss ich einmal sagen. Haben wir jetzt genug Lanzen gebrochen?
Ja.
Das ist ja wie bei den Ritterspielen in Spandau früher. Also ist ja furchtbar. Halt auf jetzt! Viel zu viel Harmonie. Deshalb noch mal ganz kurz zu Lewandowski wollte ich noch sagen, weil ich vorhin gesagt habe, das Glück des Tüchtigen, aber das ist ja tatsächlich so. Natürlich ist alles hart erarbeitet gewesen in den letzten Wochen, aber die beiden Tore, die fallen auch, wenn du eh schon auf Wolke 7 unterwegs bist. Ja. Also das erste, das ist ja eine Fehlerkette.
Ja, Wahnsinn.
Und vor allen Dingen auch Totalausfälle von zwei Innenverteidigern. Also Jonathan Tah und Tapsoba haben wir ja wirklich auch in den letzten Wochen immer wieder gelobt. Beim ersten beide beteiligt, beim zweiten beide beteiligt. Also ich meine, Lewandowski hat wirklich schon sensationelle Tore geschossen dieses Jahr. Aber einfacher hat man ihm selten gemacht als beim 1-1, ne?
Ja, also da, also bei dem Tor denkst du doch wirklich als Stürmer, du gehst ja instinktiv und reflexhaft dahin. Aber in dem Moment, wo die Flanke sich also auf Höhe des Torhüters schon zu früh absenkt, gehst du ja nicht mehr davon aus, dass du noch in irgendeiner Art und Weise zum Abschluss kommst. Plötzlich fällt dir der Ding fast schon Pieblitzerartig auf die Birne und du denkst, wie bin ich denn zu dem Tor gekommen? Toll.
Sowas passiert dir als Stürmer eigentlich sonst nur, wenn du einen Eckball gegen Borussia Dortmund hast.
Dankeschön, Dankeschön. Genau das.
Sag mal, ich hab noch eine ganz kurze Frage. Bin ich eigentlich, weil wir doch gerade beim Thema Weltfußballerwahl waren.
Du bist kein Weltfußballer, Mike. Du brauchst nicht nachzugucken.
Nicht?
Nein. Mist. Nie gewesen.
Bin ich eigentlich der Einzige, der es nicht verwunderlich findet, dass ein Trainer nach 20 Spielen als Chefcoach nicht Welttrainer des Jahres wird?
Oh, lass uns da gerne drüber sprechen, genau, weil da gibt es ja zwei, also nein, du bist nicht der Einzige. Sonst, also jetzt, ich wollte schon gemeinerweise den Namen Roberto Di Matteo einwerfen, das ist
die Älteren werden sich erinnern, ey.
Genau, genau.
Als die Null noch an der Seitenlinie stand.
Genau, nein, also du bist nicht der Einzige, der da mit Überraschung zur Kenntnis nimmt, dass man da so leidenschaftlich argumentiert. Natürlich kann man immer sagen, jemand, der mit dem FC Bayern und bei diesem Teilnehmerfeld in der Champions League sich da durchsetzt und so deutlich durchsetzt, dass der mit denen die Champions League gewinnt und halt eben auch die nationalen Wettbewerbe, natürlich kann so jemand Welttrainer sein. Auf der anderen Seite ist Jürgen Klopp natürlich nicht wegen seiner Popularität Welttrainer geworden, sondern weil er sich halt in der Premier League durchgesetzt hat. Und das ist natürlich so eine Art verkappte Champions League, wenn man weiß, wer da so in den Big Five da mitmischt und dann über die ganze Saison von 38 Spieltagen hinweg am Ende da oben zu bleiben. Das ist natürlich eine außergewöhnliche Leistung, speziell wenn man weiß, dass das dem FC Liverpool 30 Jahre gelungen ist. Also natürlich kann so jemand, wenn er einen nationalen Wettbewerb gewinnt, problemlos auch Welttrainer sein. Das wird sich ja nie abschließend lösen lassen, das Problem oder diese Frage. Aber es ist jetzt auch nicht so, als hätte man da Posterboy Klopp nur einzig und allein wegen seiner Popularität zum Welttrainer gemacht. Das ist natürlich Quatsch.
Mich hat das ein bisschen erinnert an den zweiten Oscar für Christoph Waltz. Nachdem er den ersten für Inglourious Basterds total verdient hatte, weil man gesagt hat, ja, the Jew Hunter, diese ganze Itza Bingo und so, das war halt total verdient. Und dann bekommt er eigentlich den gleichen Oscar nochmal für seine Rolle in Django Unchained. Natürlich immer noch ein herausragender Schauspieler, aber ist es nicht zwingend gewesen in diesem Jahr. Da halte sozusagen das Gesamtwerk noch nach. Und so ähnlich ist es auch bei Jürgen Klopp. Jürgen Klopp ist der Christoph Waltz dieser Welttrainerentscheidung, weil natürlich, er hat die Champions League gewonnen und ist dann 2019 Welttrainer geworden. Er hätte es nicht unbedingt werden müssen und er war auch, ähnlich wie Christoph Waltz, selbst am meisten überrascht, weil er hat ja noch gesagt, ich war nur dort, um eigentlich zuzuschauen und dann Hansi Flick zu gratulieren und dann bin ich es geworden. Aber aufs Gesamtwerk gesehen, und da bin ich total bei Mike, ist es vielleicht dann trotzdem so, dass man sagt, ey, die holen in dieser Saison, wo sie, glaube ich, mit einem Punkt an Manchester City gescheitert sind, holen sie die Champions League. Und dann rappeln sie sich noch mal auf und holen endlich diesen Titel für Liverpool nach 30 Jahren. Das ist dann, wie du sagst, Micky, dann vielleicht genauso viel wert. Und dann muss Hansi Flick ein bisschen mehr liefern als nur ein Triple. aber es stimmt schon. Also ich fand es auch überraschend, kann es aber auch nachvollziehen, weil das sozusagen so die Gesamtpersonalie, also sozusagen diese zwei Welttrainertitel für Klopp so die letzten Jahre prämiert haben.
Du, und wenn Hansi Flick dann im nächsten Jahr das Triple geholt hat, dann wird er auch Welttrainer.
Ja, aber was ich mir überlegt habe, wie schätzt ihr denn Hansi Flick ein, so als Person? Weil so richtig viel
Schwein. Dabei war jetzt der Dortmund-Fan, jetzt brach ein bisschen durch.
Nee, aber ja. Ich hab kein, guck mal, bei Klopp weiß man sofort, bei Guardiola weiß man, bei Heinkes. Bei Flick, der ist für mich noch überhaupt nicht so plastisch. Also der ist eine absolute Erfolgsmaschine, seit er da ist. Also nochmal irgendwie die Zahlen. Die Bayern haben, glaube ich, aus 46 Spielen in 2020 43 Siege und 2 Unentschieden geholt oder so.
Unglaublich.
Und nur die Niederlage gegen Hoffenheim. Und er ist halt auch der Trainer, der sagt, ich hole Sané vom Platz, weil ich will hier noch gewinnen.
Genau. Das ist nämlich, weil du gerade sagst, da fehlt so ein bisschen die Kontur bislang. Aber ich glaube, speziell in diesem Leverkusen-Spiel hat er deutlich an Kontur gewonnen. Denn hier der nette Hansi bringt nicht Sané und nimmt ihn in der 40. wieder vom Feld. Da hat er ja ein sehr deutliches Zeichen gesetzt. Ich meine, Sané war ja jetzt jemand, den haben sie jetzt auch nicht für einen Sack Erdnüsse gekriegt, sondern der hat ja auch Geld gekostet und der hat auch ein großes Ego, das an diesem Spieltag einen deutlichen Dämpfer gekriegt hat. Und der hat schon sehr deutlich gezeigt, wo die Marschrichtung hingeht, aus den eben von dir genannten Gründen und Eckdaten. Da hat er deutlich an Profiltiefe gewonnen an diesem Spieltag.
Also du meinst, gestern da in Leverkusen stand Hans Dieter an der Seitenlinie.
Wenn es nicht so ein beschissener Vorname wäre, ja. Ja.
Wollen wir noch ein Wort zu Sané verlieren?
Ja, gerne.
Also ich war so hin und her gerissen.
Das eine Wort, Musiala.
Ja, ich war hin und her gerissen zwischen, ich hab's euch doch gesagt, der passt nicht zu Bayern. und naja. Also nach einer Kreuzbandverletzung und dann hat er sich ja im Oktober auch nochmal verletzt, ist es halt jetzt tatsächlich, kann man bei ihm mal wirklich sehen, dass es halt wirklich braucht. Ne? Klar gibt es immer mal wieder die Beispiele von Spielern, die irgendwie lange verletzt sind und dann spielen sie gleich von Beginn an großartig auf. Marco Reus war das ja bis zu seiner letzten Verletzung, war er ja genau immer dieser Spieler, der einfach verletzt war. Dann kam er und schoss sofort wieder Tore und war irgendwie wieder voll da. Ja. Diesmal ist es nicht so. Aber also das ist so ein bisschen irgendwie so der Punkt, da bin ich tatsächlich ein wenig hin und her gerissen. Lothar Matthäus hat ja gesagt, Sané kapiert den Verein noch nicht. Mhm. Ich hatte auch immer das Gefühl, Sané und Bayern, das passt überhaupt nicht zusammen. Also ich verstehe gar nicht, warum sie ihn geholt haben. Und es ist aber so ein bisschen, ich glaube, vielleicht ist es sogar aus allen dreien etwas, weil am Ende des Tages sieht man an Sané einfach wirklich, dass wenn du keine Pause hast, wenn du einfach reingeschmissen wirst, wenn sich die Liga und der Fußball auch gar nicht erholen kann, weil du überhaupt gar keine Ruhephasen hast, dass es halt wahnsinnig schwer ist, in so einen Rhythmus zu kommen, hat er ja auch gesagt, ja. Dass er sich jetzt einfach mal irgendwie auch auf Tage freut, wo er mal nicht an Fußball denken muss, wo er einfach nur mit seiner Familie zusammen ist und wo er mal runterkommen kann und ja. Dann dementsprechend vielleicht im nächsten Jahr dann der Spieler ist, den man sich bei Bayern erhofft hat, als man ihn holte.
Ja, also wir haben ja letzte Woche gesagt, dass es im Moment die Liga oder generell der Fußball immer eine fortwährende Momentaufnahme ist. Und ich glaube auch Sané, das kann sich nochmal durchaus wandeln. Man gibt dem Ganzen halt im Moment sehr wenig Zeit. Also das ist sowieso so ein Faktor. Das hat ja auch Hitzfeld gerade nochmal bemängelt in dieser ganzen Trainerdiskussion mit Favre. Natürlich sind da irgendwie 2,5 Jahre gewesen. Aber man ist immer sehr schnell, so wie bei, also das Beispiel ist immer noch Peter Bosch. Dem hätte man in Dortmund auch ein bisschen länger Zeit geben können, um zu gucken, haben wir überhaupt diesem Trainer den richtigen Kader gegeben oder müssten wir vielleicht auch mal ein Jahr lang die Spieler holen, die Bosch braucht. Und vielleicht ist es bei Sané auch, vielleicht musste er da sich erstmal finden in diese, ja doch, also ich stelle mir das durchaus schwer in eine Mannschaft, die gerade mit mir nur als Zuschauer, er saß ja da durchaus in Lissabon auf der Tribüne, aber er war eben nur der Zuschauer, der gerade aus Manchester gekommen war, da in so eine ja doch sehr eingespielte Mannschaft zu kommen. Wo andere nämlich, und das ist ja jetzt auch die Tragik wieder an der Coman-Geschichte, und ich hoffe, er fällt nicht länger aus, aber Coman hat ja nochmal einen Riesensprung gemacht.
Ja, total.
Und natürlich hat das auch mit dem Selbstbewusstsein aus dem Finale zu tun. Er ist der Siegtorschütze, ausgerechnet gegen Paris Saint-Germain. Was?
Ja, ich habe nur ja gesagt.
Nee, Mike hat mir die Hand ins, also er hat mir quasi virtuell die Hand ins Gesicht gehalten. Was los, willst du mit mir den Albert Streit machen? Bist du der Meier?
Nein, ich habe nur geguckt, ob ich schon Altersflecken auf meiner Hand habe.
Ich dachte halt, du wolltest mich stoppen, weil ich irgendwas. Nein, aber er kommt ja in eine Mannschaft, die mit Coman und Gnabry und so, die haben ja alle ihren Platz und dann musst du dich auch da. Also erinnert euch mal an diese ganzen Geschichten, die über Götze und so erzählt wurden, wie schwer das ist, in so eine Bayern-Mannschaft reinzukommen.
Das muss man sich mal vorstellen. Das ist wirklich der einzige Podcast, wo die Beteiligten zwischenzeitlich via FaceTime gucken, ob sie schon Altersflecken haben. Das hätte selbst Gottschalk sich in seinem Podcast nicht getraut.
So, dann ist doch jetzt auch alles egal. Da brauchen wir es auch ja nicht mehr analysieren. Dann ist einfach, Sané kommt irgendwann noch. Dann mache ich jetzt mal eine richtig geile Überleitung. Gestern in Leverkusen stand Hans Dieter an der Seitenlinie. Gegen Bielefeld stand der Hüb an der Seitenlinie.
Oh ja.
So, willkommen im Brennpunkt, ihr Penner. Genau.
Kann ich mal ganz kurz nochmal unterbrechen für eine kleine Werbeunterbrechung? Wir reden gleich über Schalke 04. Ja, müssen aber aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, und zwar diesmal nicht im Podcast, sondern im Jahr, nochmal darauf hinweisen, dass ja am 31.12. möglicherweise wieder die Mehrwertsteuer umgestellt wird. Und bis dahin, also bis zum 31.12., habt ihr noch die Möglichkeit, euren neuen Kia zu kaufen. Dann kriegt ihr nämlich bei den meisten Kia-Modellen 16% Mehrwertsteuer geschenkt. So. Und wenn das kein Grund ist, sich mal vielleicht auf der Website von Kia unter kia.com/de mal zu informieren, was es denn so alles für Modelle gibt, kann ich nochmal sagen, wenn das nicht der Grund ist, gebe ich noch einen weiteren dazu, nämlich 8 verschiedene attraktive E-Modelle. Denn zu den bislang gewohnten Modellen gibt's das jetzt nämlich alles als Elektrofahrzeug, als Plug-in-Hybrid, als Hybrid, alles das, was der Elektrofreund einfach jetzt braucht. Für die Modelle Xceed, für den Sorento, für den Kia e-Niro, alles das, alles und noch viel mehr elektrisch. Und natürlich mit den dazugehörigen Förderungen und so weiter und so fort. Also richtig Geld sparen für ein neues Auto geht jetzt entweder beim Kia-Händler oder dementsprechend unter kia.com/de. Schaut euch dort mal um. Dort gibt es, wie gesagt, 8 verschiedene attraktive E-Modelle und eben 16% Mehrwertsteuer geschenkt.
Das ist nämlich der Unterschied zwischen Kia und dem FC Schalke. Kia setzt nicht auf fossile Brennstoffe.
So. Sehr gut.
So.
Sehr gut.
Ja, heute ist Sonntag, alles muss raus. Ja. Aber ist das geil, Hüb Stevens? Wir haben noch vor 2 Wochen oder 3 Wochen gesagt, lass den Hüb jetzt in Ruhe.
Ja.
Ja. Der ist Rentner. Also hätte der sich mal einen Schäferhund gekauft und wäre an Niederrhein gezogen, dann würde man ihn vielleicht in Ruhe lassen. Aber es ist ja die arme Sau.
Also, gilt das eigentlich auch als MML-Fluch? Wenn du im Podcast sagst, lass den Hüb in Ruhe und zack, es macht Puff, schon hat er wieder den blauen Trainingsanzug an.
Ja. Oder wenn du nicht weißt, wer Slaven Bilic ist, Mike, und am nächsten Tag wird er entlassen.
So, stimmt. Ich wusste aber, wer er war. Nur nicht, wo er trainiert hat.
Ja, das musste jetzt so sein. Aber ich sage eins, jetzt kommt die kühne These.
Kühne These, die kühne These.
Hätte Hüb Stevens damals gewusst, was das alles mit sich bringt, hätte er die Wahl zum Jahrhunderttrainer ausgeschlagen.
Das war die kühne These, wie Lukas Vogel sagt. Ich hab dem Jungen das gegönnt.
Also das ist doch wirklich furchtbar, dass der immer wieder aus der Versenkung geholt wird und am Ende geht er selber auf die Pressekonferenz, ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt, und sagt, naja, ich sag euch mal, dann sagt er das ja in seinem wirklich tollen Akzent,
ja.
Den er immer noch hat, also so viel Roland
Kerkra. Noch eine kühne These, den legt er auch nicht mehr ab.
Das ist richtig. Ja, das ist so viel Roland Kerkra in der Stimme, und dann sagt er, ja, die Null muss stehen. Dann habt ihr doch jetzt wieder was zu schreiben. Die Null muss stehen und lacht. Aber wenn du selbst schon zur Satire, also zu deiner eigenen Persiflage wirst, da ist auch echt schon viel zu viel Zeit vergangen. Und dann kannst du natürlich darauf wetten, dass das dann so kommt, dass sie 0-1 verlieren. Und natürlich schreiben wieder alle, bei Schalke steht die Null.
Oh. Ja, ja,
so, klar. Was eine blöde Geschichte.
Ja.
Also sich auch, vor allen Dingen, ein Mann, der die Eurofighter angeführt hat, der 97, Micky hat ja schon gesagt, die Champions League gewonnen hat, der den Pott in den Pott geholt hat, der mit den Eurofightern Inter Mailand besiegt hat, UEFA-Pokal gewonnen hat, dass der sich jetzt mit dieser Kacktruppe, und mehr brauchst du ja zu Schalke gar nicht mehr sagen, auch nochmal da an die Seitenlinie stellen muss, nochmal ins Schaufenster und dann solche Spieler trainieren muss, wo einfach gar nichts mehr zu holen ist.
Genau.
Das tut mir fast leid für Hüb Stevens. Und das ist die eigentliche Tragik bei Schalke 04.
Das ist ja auch so, man sieht dann Hüb Stevens, also erstmal kommt man sich ja wirklich vor, als wäre man in so einer Zeitkapsel irgendwie. Dann siehst du plötzlich Hüb Stevens da stehen, dann Mike Büskens steht an der Seitenlinie und du siehst wirklich, wie panisch sie versuchen, diesen knappen Geist zu beschwören, als hätte man wirklich überhaupt überhaupt nicht gesehen, wer da aber als Spieler zur Verfügung steht. Und dass das überhaupt nicht gehen kann. Da sind halt eben nicht Johan de Kock, René Eichel, Kamp, Jiří Němec, sondern sind halt eben all diejenigen, die Steffen Freund schon so, ja. Ist halt, da ist nichts da.
Immer Stallgeruch, ja. Das müssten die doch, vor allen Dingen alle, ich meine, die haben jahrelang mit Tönnies zusammengearbeitet, die müssten doch wissen, dass es im Stall gerade nach Tod riecht.
Ja, so, jetzt haben wir es doch. Ey, das ist einfach, das ist halt einfach Käse. Ja, so, oh Gott, oh Gott. Ja, ein holländischer Trainer, ich sag, das ist einfach Käse. Jetzt wird's wirklich. ja, Gott. Das hätte Alfred Draxler auch nicht besser hinbekommen. Also es ist. Ja.
Hübst dem alles Käse.
Ja, es ist wirklich. Das ist doof. Ja, es ist echt. Es ist wirklich einfach alles.
Aber ich warte noch drauf. Er bleibt und startet dann so eine Serie und dann können sie endlich wieder schreiben, der siegende Holländer und so. Also, das Schlimme ist, es gab's halt auch alles schon dreimal, ja. Ne? So, und das kann eben auch nicht das sein. Und dann weiß man auch nicht, wer soll da jetzt kommen. Ja. Kommt Domenico Tedesco zurück? Weil er jetzt irgendwie frei ist. Ich glaube, der hat ja gerade in Moskau gekündigt, wegen Corona und wegen Russland.
Ja.
Und wo, Mike, sag mal, du bist doch nah dran. Ja,
oder man schafft's doch noch. Oder man schafft
Jens doch Keller. Noch mal
Rangnick. Ja, Jens Keller. Also entweder man, weil Schneider wird ja auch nicht mehr lange da sein, entweder man kriegt's doch noch mal hin, Rangnick für das Projekt Schalke einzunehmen, wer auch immer ihn dann holen soll, weil das bedeutet ja im Zweifel, dass der ihn holt, sich selber feuert. Oder Jens Keller, das hätte man ja so auch nicht gedacht, dass er plötzlich an bessere Zeiten erinnern würde.
Naja, aber jetzt bleiben wir doch mal nochmal ganz kurz. Ich meine, wenn ich den Namen Jens Keller aus Spaß schon mal reinschmeiße, gefühlt ist es ja der letzte Trainer, bei dem es halbwegs funktioniert hat bei ja, Schalke 04.
Genau.
Und streng genommen kann man jetzt auch sagen, 10 oder 15 Trainer später, ich ehrlicherweise habe nicht drauf, wie viel Trainer Schalke 04 mittlerweile verschlissen hat, irren die ja wirklich planlos seit Jahren auf der Trainerposition durch den Verein.
Ja.
So, es gibt immer mal wieder eine Idee, die zum Beispiel Wagner gewesen ist, der im Übrigen ja wahrscheinlich die gleiche Bilanz hinbekommen hätte wie jetzt Wagner, Baum und Stevens zusammen. Also man hatte da eine Idee, die hat offensichtlich nur eine halbe Serie funktioniert, aber irgendwie ist doch die Gesamtgemengelage das große Problem. Also spätestens jetzt muss man doch merken, dass einfach die Mannschaft zu schlecht ist, dass es nicht offensichtlich mal nicht die Trainerposition ist, die man jetzt wieder und wieder austauschen kann, sondern das, was man machen muss, ist jetzt Geld in die Hand nehmen, ha, 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 Klammer zu, Geld in die Hand nehmen, um den Kader jetzt so zu ergänzen, damit du überhaupt noch die Möglichkeit hast, in irgendeiner Form die Klasse zu halten. Noch sind sie ja in der Bundesliga, noch können sie ja in irgendeiner Form reagieren. Aber ganz offensichtlich ist das ständige Austauschen des Trainers die völlig falsche Idee. Ich habe das Gefühl bei Schalke, man ist sehr stolz auf seine Nachwuchsarbeit, zu Recht. Aber man hat seit Jahren überhaupt keine Spielidee, was sich daraus eigentlich entwickeln soll. Also was für ein Fußball auf Schalke eigentlich gelernt werden und gelehrt werden soll, um dann sozusagen eine Idee zu haben, wie das alles, was man lehrt, in eine erfolgreiche Bundesliga-Mannschaft integriert wird. Die Idee hat man nicht. Deswegen hat man alle Spieler, die sensationell ausgebildet worden sind. Deswegen hat man alle Spieler verloren, die jemals irgendwie dort groß geworden sind. Und deswegen steht man jetzt da, wo man steht, weil man überhaupt gar keine Idee hat und möglicherweise dann einfach auch keine fußballerische Kompetenz, um das sensationelle Fundament von Schalke 04 in eine erfolgreiche Bundesliga-Mannschaft zu integrieren.
Was ich gerade frappierend fand an dieser Einlassung, Mike, ist, liebe Hörer, Sie können jetzt ungefähr 3 Minuten zurückspulen. Die erste Hälfte deiner Analyse ist 1:1 und wortgleich auf den BVB anzuwenden. Ich hatte kurz überlegt, dass du wirklich die erste Hälfte, also alles, was dann Geld in die Hand nehmen und Klassenerhalt, das ist natürlich dann Genuin Schalke, aber weil jetzt mal im Vergleich der Nachbarn, ist total irre. Alles, was du davor gesagt hast, ist 1:1 gilt das für den BVB. Ja. Also wirklich, wenn man zurückspult, das nochmal, ich war ganz irre. Also du kannst das sozusagen jetzt gleich nochmal erzählen, wenn wir über den BVB sprechen. Und das ist doch so irre. Da sind ja die beiden Teams, 97, ja, Pott in den Pottgo, Champions League, UEFA-Pokal, immer die Nachbarn, weiter voneinander könnten sie nicht entfernt sein, aber sie haben ganz ähnliche Probleme.
Genau, ja.
Und ich glaube immer mehr, dass die nichts in erster Linie mit dem Trainer an sich zu tun genau. haben. Der Beweis war die Mannschaftsleistung am Freitag gegen Union, also in Berlin von Dortmund, und gegen Bielefeld am Samstag der Schalker. Ja. Und da ist nämlich das genau das Problem. Du weißt immer nicht, und da muss man leider auch den Dortmundern um Zorc und Watzke und so ein Armutszeugnis ausstellen, genauso wie jetzt Schneider und allen anderen, Peter Peters und wer da alles in den letzten Jahren dabei war. Man muss einfach sagen, da fehlt so viel Fingerspitzengefühl und Weitblick, weil, und dazu nur eine Sache, Mike, du hast ja wieder die Vizemeisterschaft unter Tedesco unterschlagen. Ich weiß nicht, warum das der blinde Fleck ist in deinem, oder weil du also einfach so fixiert bist auf Jens Keller. Und natürlich ist es unter Jens Keller super gelaufen, aber Domenico Tedesco hat die Vizemeisterschaft mit Schalke geholt und musste im Jahr danach gehen, weil es dann nicht mehr so gut gelaufen ist, anstatt zu sagen, wir gucken uns das erstmal an. Auch ein junger Trainer, genau wie eine junge Mannschaft, ist Schwankungen unterworfen. Ja. Selbes Problem mit Borussia Dortmund und Tuchel. Letztendlich ist Tedesco der königsblaue Tuchel. Letztendlich ist Wagner in einer Art auch der königsblaue Bosch. So, du hast dieselben Probleme, die bei beiden Vereinen gerade auftauchen.
Ja, also du hast natürlich völlig recht, aber das ist das, was ich meinte mit dem Punkt Idee. Natürlich wäre der Name Tedesco der richtigere gewesen im Vergleich zu Wagner, aber du musst dann halt eben auch mal durchhalten. Du musst dann halt eben auch mal auch akzeptieren, dass es ja ein sportlicher Wettbewerb ist, wo du dir halt nicht abonnieren kannst, auf welchem Platz du stehst und stehen möchtest, sondern es sind in der Tat Schwankungen, und dann musst du halt auch mal durchhalten und musst halt auch mal an das glauben, was du in irgendeiner Form dir ja offensichtlich überlegt hast als Zielsetzung oder als Spielidee oder als Konzept oder wie man es auch immer nennen möchte. Aber dieses permanente, sofort alles über den Haufen werfen, sofort alles in Frage zu stellen, nur weil man halt mal irgendwie 5 Plätze hinter dem ist, was man eigentlich, weil Schalke, auch das nochmal dazu, ist ja kein Anwärter auf Platz 2, sondern Schalke ist ein Anwärter auf europäische Plätze, also sprich alles unterhalb der Champions League zunächst erstmal. Also insofern.
Aber sie müssten es. Sie sind der zweitgrößte deutsche Fußballverein, glaube ich, nach wie vor von den Mitgliedern her. Und sie hatten auch mal die finanziellen Mittel. Das ist ja eine Misswirtschaft. Das hat ja nicht unter Wagner jetzt angefangen, auch nicht unter Tedesco, sondern es ist, was Heidel teilweise an Verträgen hat unterschrieben hat auf Schalke für. Ich meine, die zahlen immer noch das Gehalt von Rudi, der jetzt schon wieder in Hoffenheim steht, oder zumindest die Hälfte, ich weiß gar nicht. Und davon gibt's Abfindungen für alle Trainer, da gibt's Spieler, die haben richtig, richtig viel Kohle gekostet. Die spielen heute gar nicht mehr da, deren Gehalt wird noch gezahlt. Also da war einfach auch viel, viel Missmanagement. Und das ist das große Problem. Und Schalke müsste eigentlich von der Struktur her, von der Geschichte der letzten 20, 30 Jahre, von dem, was da unter Assauer auch aufgebaut wurde, müsste immer unter die Top 4. Wenn überhaupt Top 6, aber, und das ist eben, und dieser Anspruch, der ist nur einmal eingelöst worden unter Tedesco, und danach hinkten sie dem hinterher. Genau wie Borussia Dortmund natürlich auch immer in die Champions League muss, im Moment, auch weil sie das Geld brauchen. Da finde ich nur, da trennen sich dann übrigens die Bewertungen beider Vereine, weil ich finde, in Dortmund wollen sie für das, was sie im Moment haben, zu viel. Und auf Schalke wissen sie überhaupt nicht mehr, wo sie hinwollen. Also das ist,
glaube ich, was mir Problem. Also ich glaube, in beiden Fällen hat es auch ein bisschen mit dem Wankelmut auf anderen Ebenen innerhalb des Vereines zu tun, dass da offensichtlich etwas so ein bisschen ins Rutschen gegangen ist, dass da auch vielleicht irgendwie auf der Führungsebene unterschiedliche Philosophien sind, Unsicherheiten, eine gewisse Form der, ja, also auch da sind wir ja wieder bei dem Narrativ, dass es da keine Erzählung mehr gibt, aber vielleicht auch keine gemeinsame Vision und Zwistigkeiten, was weiß ich, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind die Probleme nicht einzig und allein beim Trainer zu suchen, sondern halt eben auch in einer gewissen, Identitätslosigkeit, das kann man, glaube ich, auch bei Borussia Dortmund so langsam mal da herauslesen oder von mir aus auch hineininterpretieren. Sei es drum, was mich bei Borussia Dortmund halt so wahnsinnig fuchst, ist diese Verschwendung von Potenzial. Du siehst, und das ist halt der Unterschied, zu 2007 oder 2008. Damals hast du dir halt einfach Kackfußball angeguckt und wusstest aber auch, ja, mit Leuten wie Rukavina und wie sie alle heißen, ist halt einfach auch nicht mehr drin und man bescheidet sich dann in diesem Elend. Man ist natürlich angepisst, wenn sie halt auch 1-3 verlieren oder 1-1 nur spielen, aber man weiß halt eben auch, da ist halt einfach auch nicht mehr drin. In diesem Falle ist es ja anders. Da siehst du, wie viel Geld investiert wurde, alleine in Mats Hummels 35 Millionen und der kostet so viel und der kostet so viel und am Ende spielst du einen Fußball, der sich von dem 2007 ja kaum unterscheidet, phasenweise. So, und dann sind wir bei dem, und dann sind wir.
Jetzt wird's aber richtig böse.
Aber da sind wir.
Heute mal plakativ.
Ja, komm. Aber da sind wir, ich will's ja nur mal ein bisschen auf die Spitze treiben, aber sind wir bei dem guten alten Wort Fallhöhe. Die Fallhöhe ist natürlich ungleich größer, wenn halt einfach, Aufwand, auch monetärer Aufwand und Ertrag in einem so dramatischen Missverhältnis stehen bei gleichbleibender, also es gibt ja auch dann gleichzeitig ja auch immer noch die Schwächeperioden der Bayern, wo man da sitzt und sagt, so jetzt muss sie da sein, jetzt müssen sie da sein, jetzt müssen sie aber kommen und dann passiert halt nichts. So, und das tut halt einfach bitter weh.
Was ich mir überlegt habe oder was man beobachten kann bei Borussia Dortmund, gerade in dieser Saison, jetzt wo Favre gegangen ist, aber in den letzten Wochen, ist eine unglaubliche emotionale Erschöpfung. Mhm. Und ich habe das mal für mich verglichen mit, wisst ihr noch, am Ende der Klopp-Ära, so es waren so die letzten 2 Jahre dieser 7 Jahre, hatten die Spieler irgendwann, also mussten sie körperlich dem Fußball von Klopp Tribut zollen,
ja.
Weil sie ständig dieses Anrennen, immer dieses Gegenpressing. Da haben sich damals, da gab's riesige Diskussionen drüber, riesige Artikel, dauernd diese Hamstring-Verletzung.
Ja.
Dass plötzlich alle hatten dauernd diese Muskelrisse, Faserrisse, dauernd war die Hälfte der Mannschaft irgendwie im Lazarett, weil sie nicht weiterspielen konnten, weil die gesagt haben, dieser Rock'n'Roll-Fußball, diese Treibjagd, diese Hetzjagden, die er da auf dem Platz veranstaltet, irgendwann können das die Körper nicht mehr. Und seitdem veranstaltet Borussia Dortmund aber eine emotionale Jagd dieser echten Liebe, diesem Klopp hinterher. Immer wieder. Das ist so überstrapaziert. Die haben alle Hamstring-Verletzungen im Kopf mittlerweile. Immer diese echte Liebe und der Klopp. Und mittlerweile hängen die alle völlig unterm Sauerstoffzelt, sind durch, weil sie sagen, wir können nicht mehr. Wir hecheln einem Bild hinterher, das wir nie wieder erreichen können. Wir werden diesen Klopp-Fußball nicht mehr erreichen. Wir werden, egal welchen Trainer wir holen, und wir werden dieses Emotionale nicht mehr erreichen. Da wird nie wieder der Pöhler vor der Süd stehen, egal wen du da hinstellst. Das heißt, das ist es, glaube ich. Also dieser ganze Verein geht emotional am Stock.
Ist Borussia Dortmund Loni Kellner, die Witwe von Peter Frankenfeld, die 20 Jahre lang durchs ZDF getrieben wurde und immer erzählte, dass ihr Mann ja der Allergrößte gewesen ist? Ist es das? Ist Borussia Dortmund die Loni Kellner der Bundesliga? Komm, sagen wir es doch, wie es ist. Gerade für die jungen Fans wird das jetzt ein Vergleich sein, wo die mit der Zunge schnalzen und sagen, ja, genau so ist es. Ja, der Opa ist tot, der Opa war ein Engel.
Ja, ne? Absolut. Man sieht übrigens, dass im Fußball ganz oft diese Gratwanderung zwischen professionellem Management und dieser juvialen Thekenkultur des Fußballs, das ist immer die Schnittstelle des möglichen Scheiterns oder der möglichen Schwierigkeiten, dass eben jeder da mitreden kann, dass eben jeder den Vereinsboss in den Arm nehmen will und an der Theke erzählt er eben nochmal, wie das denn eigentlich, warum hast du denn nicht und damals unter Klopp, da war doch alles viel besser und so weiter und so fort. Und ich glaube, da ja ganz oft auch aus diesem Milieu auch Leute hochgespült werden in die Vereine hinein, kriegst du das in sehr, sehr vielen Vereinen einfach nicht raus. Ich glaube, das ist ein großes Problem bei Schalke 04, das ist ein großes Problem bei vielen, vielen anderen Vereinen und man sieht es an den Vereinen, die sich sozusagen abschotten vor dieser Ticken-Mentalität, vor diesen Gesprächen in den Logen, vor diesem irgendwie nach dem Spiel nochmal 3 Stunden zusammenhängen und nochmal irgendwie mit dem aus der Region, der dann für 2 Millionen dann nochmal irgendwie, keine Ahnung, eine Loge oder eine Bande oder sonst was gekauft hat, irgendwie ständig rumzuhängen. An den Vereinen, die sich davon abschotten, sieht man, wie sehr erfolgreich dann im Fußball eben doch auch gearbeitet werden kann. Und da kann sich jetzt jeder den Verein aussuchen, dem er...
Es ist ja auch am leichtesten, sich vom Frühjahr und der Historie zu distanzieren, wenn man keins hat. Siehe RB Leipzig. Wenn du keine Historie hast, wenn du keine Kneipenkultur hast, wenn du 8 Mitglieder hast, ja, so, dann wirst du auch nicht in die Verlegenheit geraten, dass du gerade auch jetzt nicht, also deswegen kommt ja dieser Corona-Fußball auch Vereinen wie Leipzig sehr entgegen, du kommst ja gar nicht in die Verlegenheit, dort an der Theke zu stehen, A, mit wem? Und B, worüber willst du sprechen? Wisst ihr noch damals, vor 9 Jahren, in der 3. Liga, als Ingo Hertzsch noch bei uns gespielt hat?
Ich meinte aber gar nicht
mehr Leipzig. Ja, nee, aber es ist ja für mich, aber es ist doch eklatant, dass du, also so eine Abschottung, die ist ja da sozusagen, die ist ja Teil dieses USP, das ist ja Teil der Vereinsstrategie, ist ja eigentlich kein Verein zu sein. Und ich meinte das überhaupt nicht negativ, nur ist es so natürlich viel leichter, weil du musst dich nie dafür rechtfertigen. Sag mal, wo ist der Hüb? Wo ist das Kampfschwein? Wo ist die Mentalität von 97? Warum sitzt Susi Zorc da und macht nichts? Der hat doch damals und so. Du hast das nicht. Dir fehlt dieser Überbau. Manchmal kann man ja auch Tradition schwer tragen wie ein Kettenhemd. So, und das ist das Problem. Das schützt dich manchmal, dieses Kettenhemd. Wenn du aber ins Wasser geworfen wirst damit, dann ertrinkst du damit. Und das ist der Fall bei Schalke
04. Ja, wenn du keinen Spagat machen musst, dann kannst du ja auch die Adduktoren nicht zerren, ne? Also, das ist halt der Vorteil bei der ganzen Geschichte.
Ja. Ja. Soll ich euch mal was schenken?
Ja.
Soll ich euch mal, wir haben ja Weihnachten, ne? Soll ich euch mal was sehr, sehr Schönes schenken? Ich habe nämlich Post bekommen, so ein paar Sachen. Übrigens, schöne Grüße vom FC Gütersloh. Die haben sich gefreut, finden unseren Podcast toll. Das mit der Idee vom letzten Mal mit dem Sponsoring und so fanden sie jetzt nicht ganz so gut. Aber wir grüßen natürlich an dieser Stelle zurück. Und dann habe ich ich glaube, das ist eine Geschichte für euch. Ich hoffe, ich finde sie jetzt sofort. Ach so, zum einen ist ja Weihnachten auch das.
Ja.
Die Grotenburg-Kampfbahn, die heißt, glaube ich, nur noch Grotenburg-Stadion, kämpft tatsächlich ums Überleben, muss als drittligataugliches Stadion eben saniert werden. Pepe Dien hat das geschrieben. Es gibt eine Online-Open-Petition. Wer die Grotenburg-Kampfbahn bzw. das Stadion unterstützen möchte, der kann das tun. Und ein bisschen spenden. Und jetzt kommt die Geschichte für euch. Gennaro Gattuso über die Entziehungsmethoden seines Vaters kommt von Benedikt Höll, die Geschichte. Als ich 7 Jahre alt war, spielte ich bei der Jugend von Real Cosenza. Ich wurde als rechter Flügelspieler eingesetzt und agierte sehr sensibel und zurückhaltend. Mein Vater, der unser Trainer war, fuhr mit mir zu seinem Stall, um mir seine Schweine zu zeigen. Siehst du das Schwein da? Es hat schon 2 Tage lang nichts gefressen und du musst von nun an einmal die Woche dagegen antreten. Er sperrte mich in den Käfig ein, wo ich die erste halbe Stunde lang nur wegrannte. Das Vieh war doppelt so groß wie ich und ich wollte lieber fressen, statt gefressen zu werden. Plötzlich nahm ich eine Schaufel in die Hand, womit ich es erschlug. Ich war gerade 7 Jahre alt und fühlte mich wie ein Serienkiller. Dank dieser Erfahrung bin ich jede Angst losgeworden. Innerhalb von 3 Monaten galt ich als stärkster 78er Jahrgang Süditaliens. Ich fürchtete mich vor nichts und niemandem mehr.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Dagegen ist ja der Film 300. Ich heirate eine Familie.
Aber Micky, ist so geil. Ich habe auch sofort an 300 gedacht. So, du gehst jetzt erstmal in den Wald und dann gucken wir mal, wer zurückkommt. Du oder der Wolf.
Unglaublich.
Unglaublich. Ja. Ist doch Wahnsinn. Ja, aber so wird man dann auch Gennaro Gattuso. Die Frage ist, mit welchen Schweinen hat Jens Jeremies gerungen? Das ist die Frage, die ich mir da so vor. Alter, ist das ist ja komplett irre.
Gennaro Gattuso ist der Sohn eines sardischen, spartanischen Schaufelkloppers. Toll. Das ist ja Wahnsinn.
Ist das nicht eine weihnachtliche Geschichte? So kann man halt auch in den Stall gehen, ne?
Ja, an Weihnachten. Pass auf, aber war das jetzt dein Stichwort Gütersloh? Also kamst du sozusagen, kamst du in dir drin von Gütersloh über Tönnies zu dem Schwein von Gattuso? Schon irgendwie, ne? Schon
genau. Irgendwie. Ja,
ja, Wahnsinn. Ja. Vom Bayern High zum Gütersloh.
Den Witz machst du auch immer, ne?
Nee, ich hab verschiedene Variationen. Die war neu. Die war neu.
Für mich übrigens, wenn wir schon in diesen Untiefen, ja, wenn wir durch diese Untiefen schon stapfen, möchte ich noch sagen, schönen Gruß an die Leute, die sich ernsthaft noch vergangene Woche darüber aufgeregt haben, dass RB Leipzig noch einen Spieler aus Salzburg verpflichtet hat. So, es war der 18. Scheiße. Man sollte sich mittlerweile dran gewöhnt haben. Ich sag nicht, dass es gut ist, aber es ist auch nicht mehr überraschend. Und es ist ja auch irgendwie klar. Also der Weg ist klar. Ja. Wenn Dominik Csoboszlai, Spielmacher der ungarischen Nationalmannschaft, wenn dieses Riesentalent da für den Flügel jetzt nach Leipzig kommt für 20 Millionen, dann war auch das abzusehen, weil das ganze Konstrukt Leipzig ist, weil die sich eben nicht mit Thekengesprächen aufhalten, sondern einfach Geschäfte machen. Und deren Fußball ist jetzt so, entweder man hätte die von Anfang an ausschließen müssen, aber sich immer wieder drüber zu wundern, dass da jetzt Spieler von Salzburg nach Leipzig kommen, das ist, also, ich weiß es nicht. Also, wenn man es braucht, ja, aber es ist ja nichts mehr Neues. Also, vielleicht sollen die Leute schreiben, sollen die sagen, der Vogelsang hat aufgegeben, der hat sich dran gewöhnt, aber für mich hatte das jetzt kein Erregungspotenzial mehr.
Ich wundere mich eher umgekehrt, warum nicht mehr Mannschaften auf die Idee kommen, quasi Kooperationen mit anderen Vereinen zu schließen und tatsächlich so ein Ausbildungskonglomerat oder Kombinat eben zu starten. Also ich finde das überhaupt nicht verwerflich. Insbesondere, ich meine, und das sieht man ja auch in dieser Saison, du brauchst immer mehr Spieler, um deinen Kader irgendwie gesund und aufrecht zu halten. Also ich weiß, dass das, also ich kenne natürlich die Reizpunkte und kann sie auch total nachvollziehen, aber ich finde unter der professionellen Betrachtung des hunderte Millionen Euro Business Fußball, ist das sehr professionell, was da gemacht wird.
Ja.
Ja. Und dann noch eine Sache, aber vom Freitag noch, man muss ja jetzt immerhin einmal sagen, ich habe mir das Spiel ja angeguckt, es lief ja auch im Free TV, so sagt man ja heute, auf ZDF, Dortmund gegen Union, und ich war live dabei, als Moukoko sein erstes Bundesliga-Tor geschossen hat. Um es mit Bela Reti zu sagen, Moukoko.
Wirklich?
Ja, aber auch nur deshalb, weil er schon die Wucht des Lukakus schon bereits hatte. Und da hat einfach Bela Reti bereits eine Melange vorgenommen. Ja.
Alle haben ja gewartet auf das Tor eines 16-Jährigen. Und er ist ja ein paar Mal gescheitert und hatte auch gute Chancen an den Pfosten getroffen und ähnliches. Also, ich sag mal so, man kann als 16-Jähriger einfach mal ein Abstaubertor machen, weil man zufällig gerade da steht und dann hat man aber den Killerinstinkt und weiß, wo man stehen muss und dann schiebt man den Ball nur noch über die Linie. Man kann aber auch ein Rekordtor so schießen, wie Moukoko es gemacht hat, oder?
Ich hab dem Jungen das gegönnt.
Ja, das Ding war natürlich
eine Bude.
War natürlich blitzsauber, ne? Und wie viel Wucht er hat, das hat man ja schon auch bei Pfostentreffern und so sehen können. Das ist schon geil. Ist schön, dass das doch in sehr früh zu Beginn seiner Bundesliga-Karriere geschehen ist. So verfestigt sich da nicht womöglich irgendwie das Gefühl von, ich bring's hier nicht oder so, sondern er hat jetzt Sicherheit. Ja. Er sieht, es klappt in der Bundesliga, es klappt offensichtlich auch mit demselben Dampf wie in den unteren Ligen, und das ist ja eine sehr schöne Erkenntnis, vielleicht aus Sicht von Borussia Dortmund die einzig positive an diesem Spieltag. Ach so, unnatürlich, beeindruckend der medienwirksame Schlag von Mats Hummels gegen die Sponsorenwand, als er zum Interview angetreten ist. Ich mag Mats Hummels wirklich sehr, sehr gern, aber da merkt man dann vielleicht auch so ein bisschen den Einfluss der Frau, was so das in Szene setzen angeht. Da muss ich sagen, also das fand ich, das war mir ein bisschen zu medienwirksam eingesetzt.
Ein Moment der Katharsis.
Ja, genau.
Eine medienwirksame Katharsis bei Mats Hummels. Ich muss auch sagen, ich glaube, er bringt im nächsten Jahr zusammen mit Edin Terzic, Trettmann und Kitschrick den Gassenhauer Standard raus. Da freue ich mich schon.
Ja.
Weil der Text ist ja klar. Dann trifft Moukoko, was ist die Antwort? Standard. Da freue ich mich schon drauf. Mit Jizzes zusammen. Ist einfach immer so, wenn es bei euch gut läuft, was kommt dann? Und dann schreit Jizzes so, Standard. Das ist für mich, wenn die in der Fanwelt von Borussia Dortmund noch eine Idee brauchen, für dass sie noch ein bisschen mehr was verkaufen können, dann presst doch eine CD, nehmt Jizzes und Kitschkrieg und macht einfach Standard. Da geht alles. Übrigens auch, weil es bei den Bayern besser läuft, Shoutout David Alaba an dieser Stelle. Aber Standard ist mein neuer Lieblingstrack für die Innenverteidigung von Borussia Dortmund, das mit Vogelwild ja noch unzureichend beschrieben ist. Da kannst du wirklich nichts machen. Also wenn du dann nicht mal die Euphorie von diesem Moukoko-Tor mitnimmst, um dann bei Union Berlin zu gewinnen,
ja.
Was soll da noch passieren? Und wir können uns ja, jetzt mega Überleitung, Mike, wir können uns doch vor Ort vom Spiel der Dortmunder überzeugen, oder?
Ich wollte nämlich gerade sagen, wenn wir jetzt eine Fernsehshow hätten, eine Late-Night-Show, dann würden wir jetzt Standard nehmen und das einfach auch umtexten und daraus ein Video machen, so wie bei irgendwelchen anderen Sendungen. Aber wir haben natürlich eine eigene, und zwar am Dienstag schon um 22 Uhr, denn Sport 1 überträgt live Borussia Dortmund zu Gast bei Eintracht Braunschweig. Und danach sind wir dran. Also vorher Pokal, danach wird drüber geredet. Die Volkswagen Tailgate Tour live aus Braunschweig. Ich sag nur, es wird weihnachtlich, es wird romantisch. Ich habe die Entwürfe der Bühne schon gesehen. Es ist ein totaler Knaller. Meine Kollegin Ronja habe ich quasi, die durfte sich austoben. Weihnachtsbäume kommen.
Geil.
Weihnachtsbäume kommen in unsere Show. Und wir gucken mal, was wir dann machen. Also entweder irgendwie reden wir Borussia Dortmund in Grund und Boden, was wir ja machen könnten. Oder wir machen Alternative einfach das, was wir wollen.
Eins ist sicher, wir reden nicht über die AfD, weil wir sind ja in Braunschweig.
Oh, ja, guck mal. Da ist der Name ja, Programm. Ja.
Nein, aber ich freue mich wahnsinnig drauf. Ich habe noch zwei organisatorische Sachen. Zum einen, all jene, die uns zugesandt haben, wie viele Minuten, Tage, Wochen, Folgen sie uns gehört haben.
Ja.
Es waren so derart viele Mails und Screenshots auf Instagram, auf Twitter. OMR ist noch dabei, das auszuwerten. Es wird eine zwischen den Jahren Saison Highlight, wie nennen wir es, Rückrunden, Rückblicksfolge geben. Nächste Woche also nach Heiligabend, vor Silvester, vor Neujahr wird es noch eine Folge geben. Da werden wir bekannt geben, wer die heiß begehrten Gewinne, ich sag, vielleicht ist eine Tasse dabei, ne, Mike?
Vielleicht.
Also, wer da gewonnen hat, Da wollte ich an dieser Stelle sagen, seid nicht ungeduldig. Wir haben euch auf 1000 Zettel geschrieben und OMR lost gerade. Und noch das andere von mir, von den Abonnenten der Zeitlupe, die sich gewundert haben, dass es letzte Woche keinen Newsletter gab. Der Text über Maradona und die Weltmeister von 2014, Vater und Söhne, war die letzte Zeitlupe im Newsletter. Ich ziehe mich nämlich jetzt einen Monat zurück und schreibe das Zeitlupenbuch fertig. Alle anderen und weiteren Texte gibt es dann in Buchform ab April beim Tropenverlag. Und wir denken uns in der Zeit was Neues aus.
So ist es. So machen wir es.
So, dann können wir ja erstmal nur sagen, frohe Weihnachten an alle, die uns am Dienstag nicht sehen können und uns nur hier hören. Nee, frohe Weihnachten.
Moment mal. Wer uns am Dienstag nicht guckt, dem wünsche ich doch nicht frohe Weihnachten. Du tickst wohl nicht richtig. Das ist doch nicht zu fassen. Gibt's doch nicht alles umsonst, unsere Liebe, ja?
Wenn ihr uns Dienstag sucht, wir sind die drei Typen, eingezwängt zwischen zwei Tiraden von Stefan Effenberg.
So.
Das sind wir.
Perfekt.
Das sind wir.
So,
wenn ihr uns sucht.
Das sind wir.
Ich ziehe mir wieder die Hose meines Sohnes an.
Ja, davon ist zwingend auszugehen.
Wer bist du eigentlich mit der Hose? Der älteste Lochi der Welt?
So, jetzt bin ich mal sauer an dieser Stelle und hab keinen Bock mehr. Ja? So lasse ich mich nämlich hier nicht behandeln. Ich wünsche allen frohe Weihnachten. Habt eine gute Zeit. Wie gesagt, wir sehen uns am Dienstag noch bei Sport 1, 22 Uhr im Free TV nach Braunschweig gegen Dortmund. Pokal, zweite Runde. Wir reden drüber. Es ist quasi Waldis WM-Club in lustig, ne? Kann man das so sagen? So,
ja, richtig.
Braunschweig, Körper Klaus is coming to town.
In diesem Sinne, bis die Tage.
Ach Leute, ich wünsche euch frohes Fest.
Macht's gut.
Tschüss.
Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.